7. September, 21 Uhr. Und ich bin irgendwie einerseits gerädert und müde, kaputt, gleichzeitig wütend und gleichzeitig irgendwie sehr, sehr erleichtert und happy. Wie geht's
Ja,
dir?
ich bin auch erleichtert und glücklich, recht motiviert, aber auch sehr müde und hinzu kommt noch nervös und angespannt.
Bei dir sind aber auch die Ausgangsvoraussetzungen ein bisschen anders, denn
Ja.
bei mir waren es hauptsächlich ja die letzten 48 Stunden, bei dir sind es die letzten 48 Stunden inklusive des nächsten Rest
Ja.
deines Lebens. Ja. Wieso, weshalb, warum?
Wir kommen gerade aus Zürich zurück, denn wir waren zum ersten Mal dort, um alle organisatorischen Aspekte zu klären, die noch zu klären waren, bevor ich anfangen kann, an der ETH zu studieren. Und übermorgen geht's los.
Genau. Denn die aufmerksamen Hörer werden es schon mitbekommen haben, du hast Anfang des Jahres recht spontan eigentlich für deine Verhältnisse, finde ich eigentlich, nach einem Praktikum am CERN doch entschlossen aus, was mir ist eigentlich scheißegal, wie ich mein Abi mache, zu, okay, ich kriege doch noch ein bisschen den Arsch hoch, weil ich brauche mindestens eine 1,0, um direkt für die ETH in Zürich zugelassen zu werden. Und das hast du dann einfach mal gemacht. Und jetzt ist es soweit. Und wir sind
Ja.
irgendwie alle noch immer recht überfahren, weil wir uns natürlich, ich will jetzt nicht sagen so wie immer, sehr spät um alles gekümmert haben, aber es kam natürlich, deine Entscheidung kam natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo bei vielen anderen Familien schon ein Jahr zuvor eigentlich mehr oder weniger die Entscheidung gefallen ist,
Ja,
ne?
gut, wenn ich auch sehe, dass viele jahrelang praktisch auch darauf hinarbeiten, an die Uni dort zu kommen, war es ja so, dass wir Anfang des Jahres haben wir noch darüber diskutiert, ist die beste Lösung, ein Jahr Pause zu machen, um sich um Wochenendrebellen zu kümmern. Da wurde dann ja mehrmals hin und her diskutiert, bis Mami mir das Versprechen gab, dass sie mir, was Wochenendrebellen angeht, die Hintergrundarbeit abnimmt. Und damit stand dann plötzlich etwas. Ja, die Wahl an, okay, wenn ich jetzt schon im Sommer anfange zu studieren, beim Herbst, was ich eigentlich so gar nicht geplant hatte, dann muss man sich jetzt recht schnell damit beschäftigen, wie und wo. Und dann war mein Praktikum am CERN, für das ich ja praktisch 2 Wochen erstmal allein in der Schweiz war und das mir so gezeigt hat, welche ja groß angelegten Forschungsprojekte es dort so gibt und dass die eben auch mit Arbeitsgruppen von Universitäten zusammenarbeiten. Ich war an der EPFL Lausanne. Das ist praktisch die Schwester-Uni von der ETH Zürich, die französischsprachige, die ich ziemlich beeindruckend fand. Und danach, nach dem CERN-Besuch, habe ich mit meinem Tutor ein Gespräch geführt, in dem wir praktisch so die weitere Zukunft, den konkreten Plan auf dem Weg, Physiker zu werden, aufgestellt haben. Und da stand halt als allererstes die Suche nach einer Universität. Und er hat mir ja erstmal praktisch geraten, mit euch zu klären, was ist denn überhaupt möglich und aus dem, was möglich ist, das Beste auszuwählen. Und du und Mami haben mir dann ja eigentlich richtigerweise gesagt, dass das so eigentlich gar nicht unser Stil ist, dass das nie unser Ansatz war, so sind wir nie vorgegangen, sondern wir sind ja eigentlich immer so vorgegangen, was ist der Idealfall, was ist das, was es eigentlich braucht, um den Plan bestmöglich zu erfüllen? Und dann, wie macht man das möglich? Also bin ich nach dem Ansatz rangegangen, und habe gesucht danach, welche Arbeitsgruppen es an welchen Universitäten gab, welche Profs, welche Erfahrungsberichte auch, wie die Modalitäten des Studiums aussehen, was die Inhalte sind, wo die Schwerpunkte liegen und konnte mir das Bild machen, dass die ETH Zürich ideal ist für meine Ziele und dass das der perfekte Ort wäre, um meinen Plan in den nächsten 3 bis 5 Jahren weiterzuführen. Und damit war es beschlossen.
Was ist denn der größere Plan oder das größere Ziel?
Das größere Ziel ist, als Wissenschaftler dafür zu sorgen, dass der gesellschaftliche Stellenwert der Wissenschaft wieder größer wird und als Wissenschaftler mehr über die Welt herauszufinden und den Bauplan des Universums zu entschlüsseln. Ich habe es in meinem Lebenslauf für das Studienstiftung-Stipendium, an dem ich ja sitze, glaube ich, der letzte Satz, ich bin Wissenschaftler oder ich werde Wissenschaftler, um herauszufinden, warum wir hier sind und dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Und ich denke, das ist die perfekte Beschreibung.
Okay. Okay. Ja, und zu diesem großen Ziel gibt es natürlich einiges an Hürden, und von diesen Hürden wollten wir ganz konkret versuchen, mit einer gemeinsamen Reise nach Zürich möglichst viele Hürden kurzfristig zu nehmen. So. Und sind dann am Donnerstag am sehr späten Nachmittag zusammen gestartet, eigentlich in optimaler Voraussetzung, oder? Also wir waren beide richtig frisch und erholt und wie war das so für dich, der Start der Reise? Wie hast du den so in Erinnerung?
Der Start, der, ich habe ihn ja fast vergessen, weil ich so müde war. Ich war am Bahnhof, ich war schon relativ früh in der Stadt und habe tatsächlich auch relativ lang am Bahnhof gesessen, weil ich war mit Mami, habe ich ja zuvor noch Termine hier gemacht, in praktisch das, was hier so in der Region noch zu tun war, nämlich Bank. Und mit dir war ich noch bei der Krankenversicherung, weil bei beiden waren ja Dinge zu erledigen, damit es in der Schweiz losgehen kann. Und Mami hat mich am Bahnhof Wilhelmshöhe abgesetzt und hat gesagt, sie fährt jetzt zur Arbeit, um dich abzulösen, damit du mit mir kommen kannst. Dann hat sich das noch ein paar Stunden gezogen, sodass wir dann erst gegen Abend losgefahren und ja relativ spät, sehr spät abends in Freiburg waren, um dort zu übernachten und am nächsten Morgen weiterzufahren. Wir hatten in Freiburg dann noch kurz das Flashback an das letzte Mal in Freiburg, wo du ein Panorama-Hotel gebucht hast, zu dem wir dann mitten durch die Wildnis gefühlt über so einen Berg durch Gebüsch und Wiesen und Wälder klettern mussten mitten in der Nacht. Und wir hatten halt jetzt zwei schwer gepackte Koffer dabei und meinen Rucksack. Das wäre sehr unschön gewesen.
Aber es war dann gar nicht so schlimm.
Nee.
Denn eigentlich war es sogar sehr entspannt, wie ich mit meinen schwitzigen Arbeitsklamotten mit dir 4 Stunden mit der Bahn gefahren bin, wir dann in strömenden Regen in Freiburg angekommen sind, die Koffer quer durch die Karpaten dort wuchten mussten, trotzdem ich patschnass war, du in der Zeit dir was zu essen geholt hast, während ich geguckt habe, welche Bahn wir nehmen können, und wir dann quasi ins Hotel gedüst sind.
Ja.
Und ich dort stinkend wie ein Schwein unter die Dusche gegangen bin und gesagt habe, ich habe irgendwie einfach keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß.
Ja.
Hat mir total leid getan, so im Rückblick. Ich habe da gestern Abend, als wir in Zürich in der Wohnung lagen, lange drüber nachgedacht, dass es eigentlich ein Unding ist, dass nicht Mami und ich dich zusammen runterbringen, wir irgendwie ein schönes Wochenende in Zürich mit deiner Schwester und dir noch verbringen und dann parallel so ein bisschen die Sachen erledigen. So hatte ich mir das eigentlich immer vorgestellt.
Ja.
Und nicht stinkend wie die Sau mit dir in den Zug springen, um dann sich in Freiburg noch nachts den Arsch waschen zu lassen, ganz fürchterlich. Und dann ohne Essen, ohne alles dort ins Bett. Und wir hatten dann, ich glaube, wir sind um Mitternacht, kurz so halb eins war es, glaube ich, sind wir dann ins Bett und hatten ja dann das große Vergnügen, dass wir dann auch sehr zeitig wieder los mussten. Ne? Weil das Hotel so weit vom Bahnhof war.
Stimmt.
Und wir sehr zeitig in Zürich sein mussten. Ja. Und dann sind wir in Zürich angekommen. Was war so dein erster Eindruck von der Stadt?
Scheiße, wo ist der Koffer?
Ja.
Das war der erste Eindruck.
Ja, was ist da passiert? Ja.
Wir haben uns ins Bordbistro gesessen und die Koffer da abgestellt, wo man die Koffer halt abstellen und diesen freien stellten. Und einer der Koffer war dann, als wir in Zürich angekommen sind, nicht mehr da.
Ja. Wir haben nämlich die Gelegenheit natürlich auch nutzen wollen, weil wir auch eine Wohnung für dich in Zürich fixieren wollten. Den Tag, dass wir mit dem, dass wir dann gleich auch Sachen in der Wohnung lassen können, damit du nicht so viel durch die Gegend zu schleppen hast. Und haben zwei pickepacke volle Koffer gepackt mit allem drum und dran. Und als wir aussteigen wollten, war nur noch einer da.
Ja.
Und ich musste mich dann daran erinnern, dass ich, glaube ich, jetzt seit, ich weiß nicht, 25 Jahren mindestens fahre ich wahnsinnig viel mit der Deutschen Bahn. Ne? Ich bin über 1 Million Kilometer schon gefahren. Uns beiden ist schon unglaublich viel passiert. Wir haben wahrscheinlich 1000 Mal die Durchsagen gehört, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt und. Es ist noch nie etwas passiert und diesmal ist es soweit gewesen. Und im Nachgang eigentlich auch total logisch.
Ja, also das ist garantiert
längerer Halt in der Grenzregion. Da ist das 100%ig passiert.
Ja.
Und dann Glück im Unglück, in Anführungszeichen. Wir hatten einen Koffer gepackt mit dem Podcast-Equipment und technischen Sachen und einen Koffer gepackt mit Bettwäsche, Unterhosen, Strümpfe. Und der Koffer mit Bettwäsche, Unterhosen, Strümpfe und wahrscheinlich aber auch einigen sehr geilen T-Shirts von dir ist leider weg. Ja. Also lieber Kofferdieb, wenn du das hörst, Wir würden die T-Shirts sehr, sehr, sehr gerne zurückhaben. Die Bettwäsche kannst du, wenn du möchtest, behalten. Ja, ja, das war unser Start in Zürich. Nachdem ich mich versucht hatte, motiviert zu zeigen morgens.
Und halt wirklich ein paar Minuten vorher warst du noch so.
So, ja, also ja. Ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt habe ich das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich einen freien Tag, ja, wo wir viel zu tun haben, wo wir Zeit miteinander verbringen können. Und hast dann so schlechte Laune gehabt den Abend zuvor. Das hat mir da schon leid getan. Hab gedacht, so, jetzt, wir müssen heute eine Menge bewuppen. Wir haben heute eine Menge zu bewegen. Es ist total heiß. Wir haben eine Menge zu tun. Es wird stressig. Also wir müssen das mit guter Laune bewerkstelligen, weil es für dich ja auch ein riesiger Schritt ist. Mhm. Ja, und dann, 5 Minuten, nachdem ich mir das eingeredet hatte, war der Koffer weg. Da habe ich schon gedacht, was eine Drecks... Punkt, Punkt, Scheiß. Punkt, 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 Piep. Du weißt schon. Ja. Ja. Lass uns da ganz schnell einen Haken dran machen, auch wenn wir keinen richtigen Haken dran machen können. Wie ging es dann weiter?
Ja, wir waren im Bahnhof und haben uns null zurechtgefunden, weil dieser Bahnhof riesig ist mit mehreren Stockwerken. Wir haben auch einfach die Bahnhofshalle nicht gefunden. Wir sind auf beiden Seiten raus, aber irgendwie waren das alles nur so Seiteneingänge oder Seitenausgänge. Das heißt, erstmal ein wenig unübersichtlich, aber wir haben dann doch die Halle gefunden, sind rausgegangen und ich habe ja so einen ersten Blick für Bahnhöfe. Ich habe nicht so wirklich einen ersten Blick für Menschen, aber für Bahnhöfe schon. Und der Bahnhof hat mir direkt gefallen. Cooler Bahnhof.
Ich mochte den nicht so. Für mich hat er gewirkt irgendwie wie Flughafen Frankfurt irgendwie so. Ja. Durchgestylt und durchdesignt, so mit diesen ganzen Modelabel-Marken, die dann ihre eigene
Boutique haben.
Das meine ich ja, das meine ich ja.
Ja, okay. Aber so der obere Bereich mit die Gleishalle und so, das fand ich irgendwie schön.
Ja. Ja. Finde ich den 100-Wasser-Bahnhof schöner.
Ja. Ja, der ist auch schöner.
Ja, also er würde nicht in meine, Zürich würde nicht in meine Top Ten gehen wahrscheinlich.
Das weiß ich noch nicht.
Das weiß
ich habe noch nicht alle Ecken des Bahnhofs gesehen.
Ja, hast aber jetzt ja demnächst Gelegenheit, dir das genauer anzuschauen. Ja, ja. Ja, dann sind wir vom Bahnhof losgedüst nach Affoltern, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ja, mit der S-Bahn.
Beziehungsweise, nee, Oerlikon, oder? Sind wir am ersten Tag.
Waren wir erst in Oerlikon?
Ich glaube, wir waren, wenn ich erst in... Nee, wir waren erst bei der Wohnung,
du hast recht. Wir waren auch erst in Affoltern.
Ja, ja, wir waren in Affoltern und haben dort jemanden besucht, den über Mamis Cousin, der in der Schweiz lebt, der dort jemanden kennt und jemanden kennt und jemanden kennt, und haben dort dann einen ganz, ganz tollen und netten Vermieter gefunden, der dir auch sehr kurzfristig noch eine Wohnung zur Verfügung stellt.
Ja.
Die... Und das ist das Besondere an der ganzen Situation, dann doch schon irgendwie all deine Bedingungen klingt dann, du weißt, wie ich es meine, ne? Also dein Anforderungsprofil so berücksichtigt, dass du dich voll aufs Studium konzentrieren kannst. Ja. Beschreib mal die Wohnung. Was ist cool an der Wohnung?
Also der ganz, ganz, ganz entscheidende Punkt ist ein eigenes Badezimmer. Das eigene Badezimmer ermöglicht es mir zu duschen.
So, jetzt würde, wenn du das als Instagram-Reel geschrieben hättest, würde wieder Horst Otto 88 Steinadler drunter schreiben, endlich arbeiten, warum brauchst du ein eigenes Badezimmer?
Das eigene Badezimmer brauche ich eigentlich vor allem meinen KommilitonInnen zuliebe, damit ich mich auch duschen kann. Es wäre so nicht so einfach, denn hätte ich kein eigenes Badezimmer, gäbe sich natürlich die Infektionsschutzsituation. Und es würde dann dazu führen, dass es entweder eine Art Badezimmerplan bräuchte, dass ich also praktisch eine Stunde reserviert habe. Ich müsste mich darum kümmern, dass rechtzeitig gelüftet wird, bevor eine andere Person da drin war. Und dann hätte ich ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem ich duschen könnte, eventuell mal Zähne putzen könnte. Das würde ich, glaube ich, nicht organisiert bekommen. Und selbst wenn, müssten meine MitbewohnerInnen dort ja sehr verständnisvoll sein. Es wäre also insgesamt ein sehr großes Problem. Und es hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass ich mich nur am Wochenende zu Hause dusche.
Genau. Ja. Und deswegen hatten wir mit ins Profil gepackt, ein eigenes Bad wäre irgendwie irgendwo einfach wahnsinnig wichtig und hilfreich. Hatten das eigentlich so als eine Grundbedingung für ein Leben in der WG, weil wir im Umkehrschluss festgestellt haben, so eine Wohnung für dich alleine können wir gar nicht bezahlen.
Ja.
Ja, wir haben gefunden eine Dachgeschosswohnung mit 8 Quadratmetern, ohne fließend Wasser, ohne Fenster, über einer Kneipe oder einer Diskothek für 950 Franken. Das war das Einzige, was wir gefunden hatten, wo aber selbst in den Rezensionen stand, selbst mit Ohrstöpseln ist es nicht auszuhalten. Du hättest dir das gegeben, weil 8 Minuten weiter wäre auch ein Hallenbad gewesen, da hätte man mal duschen können. Ja. Aber das waren, glaube ich, nicht so die Rahmenbedingungen, die hilfreich sind für ein gutes Studium. Nee. Ja. Wenn du diese beiden, die eine Wohnung kennst du jetzt nur von Bildern, wenn du die beiden Wohnungen in ein Ranking bringen würdest, wie weit würden die so auseinanderstehen, was glaubst du?
ist eigentlich für ziemlich so weit, wie es geht. Also die Wohnung, die ich jetzt habe, ist schon eine 9.
Ja.
9 von 10.
Ja.
Einziges Manko ist, dass ich praktisch, wenn ich Essen zubereite, eine Maske tragen muss, weil die Küche teilt man sich. Aber ansonsten ist eigentlich ziemlich perfekt. Ja, und ich weiß nicht, also dieses Zimmer über der Disco, das ist schon, also ist wenn schon man ein Dach über dem Kopf hat, dann ist es, glaube ich, ich weiß nicht, dann würde es in Zürich wahrscheinlich nicht viel Ungünstigeres geben, so. Dann kein fließend Wasser.
Also ich denke, du hättest auch eine Garage für 1200 Franken finden können oder so.
Selbst manche Garagen haben fließend Wasser.
Stimmt, ja. Ja.
Also das Ding ist, 8 Quadratmeter wäre nicht das Problem gewesen. Selbst mit dem über einer Disco hätte ich mich, glaube ich, anfreunden können. Auch wenn das natürlich von der Lärmbelastung schon abhängig ist. Aber kein fließend Wasser ist natürlich ein Problem.
Ja.
Weil ging schon bei der Frage los, wie kann ich was trinken? Die haben gefühlt in der Schweiz nur Plastikflaschen. Also das ging dann sehr schnell, dass ich im Sommer kein Fenster habe, es ist extrem heiß und ich habe nichts zu trinken. Also
das könnte auch schnell
gefährlich werden. Ja,
das war deiner Mami und mir auch sehr schnell klar, dass das ich meine, Option auf Dauer war es sowieso nie, aber als wir so unter Zeitdruck gerieten langsam, war es natürlich schon dann etwas, wo wir gesagt haben, okay, wenn es eines der wenigen ist, was, ich glaube, alles andere lag bei 2400, 2500 ja. Euro zum Teil, was einzelne Wohnungen und Apartments anging oder auch Airbnbs, wir haben da in alle Richtungen geguckt. Ihr habt dann eine Wohnung nochmal gefunden von der netten Lease. Warum hat das denn nicht mehr geklappt?
So 100% weiß man es ja nicht.
Aber was weiß man nicht 100%?
Na, was jetzt dahinter gesteckt
hat. Alter, die wollte euch bescheißen.
Naja.
Nichts, naja.
Ich weiß es. Also sie hat die Nummer rausgegeben. Aber bei der Nummer ist halt niemand drangegangen.
Ja, und die ganze Geschichte hat von vorne bis hinten gestunken ohne Ende.
Ja.
Geld vorab, es wird alles über booking.com organisiert, also zwei Google, da war ich ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch, dass du das nicht, sowas nicht mal ergoogelst oder so irgendwie.
Man braucht ja einen Anlass, um das zu ergoogeln, ich fand das null also in verdächtig. Moment,
du findest es null verdächtig, wenn du vorab Geld bezahlen musst, ohne eine Wohnung jemals gesehen zu haben. Nee. Findest du nicht verdächtig? Ja gut, toll. Tu mir den Gefallen, findest du was zukünftig verdächtig, wenn du irgendjemand Geld gibst und du weißt nicht wofür.
Ich werde mich um sowas nie alleine kümmern.
Doch, irgendwann nein. Schon. Doch, ganz nein, bestimmt.
Niemals.
Irgendwann wird dein Papa die Radieschen von unten sich anschauen und dann wirst auch du Dinge alleine machen müssen.
Dann wird das irgendeine andere Person sprechen. Es gibt bestimmte Dinge, wo ich mich mit abgefunden habe, dass ich niemals im Leben alleine machen werde und sowas gehört dazu.
Okay.
Wenn ich immer eine Person brauche.
Gut, das werden wir heute nicht geklärt sein. Außerdem wollten wir im positiven Flow bleiben. Also lass uns wieder über die Wohnung sprechen.
Ja.
Ja. Wo ist denn die Wohnung?
In Zürich Affoltern.
Genau, in Zürich Affoltern. Und für jemanden, der jetzt Zürich nicht kennt, beschreib mal so, wie die Lage der Wohnung vielleicht.
Also es ist praktisch ein Stadtteil von Zürich, der ziemlich grün ist. Es ist so ein Wohnquartier mit sehr vielen Feldern und Wald und sehr still. Eigentlich fast so ähnlich gelegen, wie wo wir hier wohnen. Also wirkt eigentlich dörflich eher. Aber halt mit einer extrem guten ÖPNV-Anbindung. Es gibt eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, wo alle 15 Minuten der Bus fährt bis tief in die Nacht und man ist in 20 Minuten in der Innenstadt. Und in 15 Minuten Laufentfernung ist der S-Bahnhof Affoltern. Und dort ist auch ein großer Migros-Laden, wo man also eigentlich alles kriegt. Und halt die S-Bahn, die in 5 Minuten dann zum Hauptbahnhof fährt.
Also wirklich von der Lage her hatte ich das so nicht erwartet, muss ich sagen. Nee. Ja, also du fährst 20 Minuten und bist wirklich im Grün mehr oder weniger, hast Natur, hast Ruhe und dann eine wunderschöne Wohnung im Erstbezug nach Sanierung.
Ja.
Und einem Vermieter, der bereit war, dich zuerst kennenzulernen und dann darauf basierend zu gucken, welche Mitbewohner packt man da so am besten dazu?
Ja.
Also das ist, wir haben so ein Riesenglück. Aber ich meine, wir wollen jetzt nicht über den Preis der Wohnung sprechen. Sie kostet zum Glück keine 2.500 Euro, aber sie ist trotzdem natürlich nicht günstig. Sie liegt auch leider deutlich über den 950 Franken, die wir für die Dachgeschossputze bezahlt hätten. Aber es ist natürlich vorne und hinten überhaupt nicht zu vergleichen. Du hast vernünftiges, schnelles WLAN, du hast dein eigenes Bad, du bist im Grünen. Du hast Mitbewohner, bei dem einen weißt du schon, der macht seinen Master in Physik aktuell oder wird dort in Zürich seinen Master machen in Physik und ist eher jemand, der so ein bisschen gerne seine Ruhe hat oder so. Also das ist schon eine ziemlich gute Ausgangslage, würde ich sagen. Ja. Dann waren wir also quasi in der Wohnung und du hast deinen ersten Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Ja. War das ein besonderes Gefühl oder war dir das eigentlich Latte?
Es ist, also weiß nicht, es ist eigentlich nicht nichts, was sich, ich weiß nicht, meines Alters oder überhaupt nichts, was sich so anfühlt, als wäre es richtig. Also das ist was, was, weiß nicht, sowas, Mietverträge unterzeichnen oder sowas, das macht eigentlich, machst du oder Mami, aber nicht ich, so.
Ja, es gibt doch bestimmt schon ein paar 18-Jährige, die Mietverträge unterschreiben, beziehungsweise ja, 19-Jährige. Das ist
genauso wie Autofahren oder so. Wenn ich Leute sehe, die Autofahren sind in meinem Alter, dann denke ich mir so, hä, das geht doch nicht. Also so ist es auch mit Mietverträgen unterzeichnen. Das sind Sachen, das ist nicht meine, nicht gar nicht meine ja,
aber
Welt.
Du wolltest es aufgezeichnet haben. Da habe ich gedacht, das ist für dich schon irgendwie so ein besonderer Moment oder war es einfach nur so, dass du es gerne festhalten wolltest?
Ist ja schon ein, schon spannend irgendwie. Deswegen wollte ich es aufgezeichnet haben.
Ja. Ja, und dann, haben wir uns noch ein bisschen mit dem Vermieter verquatscht vor Ort, der eigentlich noch mittendrin war, ne? Also das Bett in deinem Zimmer war noch nicht aufgebaut. Der hat da Vollgas gegeben, ohne Ende, damit wir dort im Idealfall den Freitagabend schon schlafen können, weil auch die Hotelpreise in Zürich natürlich absolut pervers sind. Und wir gegebenenfalls das Geld gerne einsparen wollten, so dass wir dann nochmal los sind gegen Mittag und er dann noch bis abends um 9 dort in dieser Bude weiter rumgekloppt hat, damit das alles fertig wird. Also ganz, 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 ganz großartig. Mhm. Und ist dir auf dem Hinweg, wir sind ja dann ein Stück mit dem Bus gefahren und dann ein Stück zu Fuß, hast du da noch ein positives Erlebnis in Erinnerung?
Wohin jetzt genau?
Auf dem Hinweg zur Wohnung. Vom Bahnhof bis zur Wohnung.
So die, also erstmal, wir waren, hatten die falsche Hausnummer uns aufgeschrieben, aber uns wurde geholfen dann von den Anwohnern.
Mitten in dem Ort hat jemand registriert, dass wir etwas hilflos rumsuchen und hat uns aktiv angesprochen, ob er uns helfen kann.
Ja.
Das hat mich völlig positiv überrascht. Das
ist schon cool.
Gut, ich war ein bisschen, als er dann sagte, nee, wir haben dann nach der Hausnummer 308 gesucht und er hat gesagt, nein, also die 308 gibt's in der Straße nicht. Und wir so, na gut, der alte Mann wieder, keine Ahnung und so, ne? Und haben uns dann gesagt, na, ist ja nicht schlimm, aber er hat's ja nett gemeint so. Und dann haben wir weitergesucht. Und dann haben wir die 308 gefunden.
Nee.
Warum nicht?
Weil es sie nicht gibt.
Weil es sie nicht gab, ja. Man hat uns tatsächlich die falsche Nummer aufgeschrieben. Ja, und dann hast du dann zum Glück mit einem Anruf erledigt. Aber es war schon enorm auffällig, wie nett die Menschen, also ich mache das jetzt nicht nur an diesem Beispiel fest, ich spoiler sicherlich nicht zu viel. Uns ist das, glaube ich, so 3-4 Mal passiert insgesamt, würde ich sagen. Stimmt. Dass Menschen enorm nett zu uns waren, dass ich immer gedacht habe, was ist hier los? Das kenne ich so nicht.
Nee.
Oder?
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ist dir auch aufgefallen?
Vor allem, wenn man, ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was muss man so, was beachtet man so, wenn man in der Schweiz arbeitet oder lebt, und da hieß es eigentlich immer, man soll sich so darauf einstellen, dass es von der Kultur oder der Mentalität her deutlich distanzierter ist, dass es halt unhöflich wahrgenommen werden kann, aber eigentlich das Gegenteil.
Ja. Ich habe auch eher so ein reserviertes, unterkühltes Verhalten erwartet insgesamt, aber es war das volle Gegenteil auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ganz, ganz großartig. Ja. Ja, dann sind wir losgestürzt, denn wir mussten ein paar Sachen erledigen. Was stand denn so auf der To-Do-List für den Tag?
Migrationsamt, beziehungsweise eigentlich Bevölkerungsamt, wie wir später herausfinden sollten. Dann.
Was macht man da?
Das ist das Ding. Beim Bevölkerungsamt meldet man sich, um die Registrierung in der Stadt zu bekommen und um einen Termin zu bekommen für das Migrationsamt, wo man dann also die biometrischen Daten und Fingerabdruck abgibt und dann bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung.
Genau. Und die brauchst du, da du planst, dich länger in der Schweiz aufzuhalten. Wenn wir wüssten, dass du nur 6 Wochen durchhältst, dann hätten wir uns diesen Schritt sparen können, aber wir haben mal ganz großzügig angekreuzt, dass du bis 2029 jetzt in der Schweiz zugegen bist. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu dem Termin im Detail vielleicht gleich noch. Was stand denn noch auf der To-Do-Liste?
Ein Mietvertrag unterzeichnen hatten wir. Bank, also eine Schweizer Bankverbindung anlegen, damit ich dort zahlen kann und damit verbunden, weil das notwendig ist, dafür eine Schweizer Telefonnummer.
Genau. Und Bettwäsche kaufen, weil uns die zufälligerweise geklaut wurde. Ja, das war auch noch, stand auch noch mit auf der To-Do-Liste. Fangen wir mit dem Migrationstermin, mit dem Amtstermin an. Wie hast du das da empfunden insgesamt?
Sehr gut organisiert.
Beschreib vielleicht erstmal, wie das abgelaufen ist.
Also erstmal, wir waren beim falschen Amt, weil wir eben zum Migrationsamt statt zum Bevölkerungsamt gefahren sind. Und man kriegt ja diese 20-Minuten-Slots. Und wenn man ein bisschen verspätet ist, dann kriegt man direkt die nächsten in 3 Wochen oder so. Und wir haben halt sehr knapp vorher herausgefunden, dass wir eigentlich an ein anderes Ende der Stadt müssen und sind dann halt mit der Straßenbahn da sehr schnell hingefahren. Und zwar auch knapp, aber wir haben es geschafft. Es war halt dann dieses Amt. Und es war sehr gut organisiert. Es gab nicht mal einen richtigen Wartebereich, weil niemand warten musste. Sondern man ist da reingegangen und es war schon voll. Es waren viele Studierende, die sich da gerade angemeldet haben. Aber man ist eigentlich direkt drangekommen. Und
Dort ist auch der Typ sofort aktiv auf uns zugekommen von seinem Schreibtisch. Oh, hey, wie kann ich euch helfen? Wir so, wir haben später einen Termin. Nein, kommt her. Zack, und los ging's.
Ja. Und dann muss man halt Sachen abgeben. Immatrikulationsbescheinigung, Ausweis, so eine Bestätigung von euch, dass ihr, also von Mami und dir, dass ihr mich finanziell unterstützt. Alles muss man da abgeben.
Gott sei Dank wollten die keine Kontoauszüge sehen, JT. Gott sei Dank wollten die keine Kontoauszüge sehen.
Ja.
Der Plan der Finanzierung, der muss sich entwickeln in den nächsten Monaten. Genau. Aber das erzählen wir mal in einer anderen Folge, was da und so los ist.
Dann muss man bestätigen, dass man keine Strafverfolgung gegen einen läuft und dass man nicht vorbestraft ist. Und dann gibt man das Ganze ab und bekommt ein Paket. Also eine Art Willkommenspaket mit so einer Broschüre über das Entsorgungssystem in Zürich, das sehr beeindruckend ist.
Genau. Und einen gratis Zürisack hast du gekriegt. Ja, einen 35-Liter Zürisack.
Ja.
Ja, dein erster Zürisack. Was war das für ein Gefühl?
Das war tatsächlich ein cooles Gefühl, weil auf der Broschüre stand so, ich weiß nicht, ich finde dieses ganze Lokalpatriotismus und Stolzding, das war ja nie meins, das ist ja klar. Aber ich finde, auf manche Sachen kann man als Stadt auch so ein bisschen stolz sein. Zum Beispiel stand dort drauf, und es war schon so formuliert, dass es so klang, als sei man da stolz drauf. Vor allem wegen der Disziplin und der gewissenhaft, vor allem wegen unseren disziplinierten und gewissenhaften EinwohnerInnen gehören wir zu den saubersten Städten Europas. Und ich finde, das ist sowas, da kann man tatsächlich mal auf die eigenen EinwohnerInnen stolz sein, wenn sie ein Entsorgungssystem errichtet haben, das so gut funktioniert, dass die Stadt so sauber hält, dass Müll so konsequent aus der Natur fernhält.
Ja.
Und das hat man in der Stadt auch gesehen.
Das hat man in der Stadt angesehen, das wollte ich gerade sagen. Also wir haben zwar schon ein paar saubere Städte gesehen, aber da war Zürich schon auch nochmal eine eigene Liga irgendwie so ein bisschen. Ja.
Und ja, deswegen gibt es einen kostenlosen Sack, den man dafür benutzen kann. Und man bekommt noch eine andere Broschüre, da Zürich im Umkreis von 50 Kilometern zu einem Kernkraftwerk liegt und dementsprechend alle Kantone, die halt in diesem Umkreis, in diesem Radius liegen, ihre Bevölkerung dazu anhalten, sich mit, also Jodtabletten zu Hause vorrätig zu haben. Das bedeutet, man bekommt dazu eine Infobroschüre und einen Schein, mit dem man sich kostenlos in der Apotheke diese Jodtabletten holen kann.
Ja. Und wir haben noch gescherzt, dass du wahrscheinlich der Einzige bist, der sich die wirklich holen wird, oder?
Ich hole mir die natürlich, aber wenn was passiert, dann sind sie in den Apotheken leer. Ne? Also ich habe sie dann vorrätig.
Ja. Nein, beeindruckende Organisation, super schnell, super nett, super freundlich. Gut, wir haben auch, was heißt wir? Du hast da ja keinen Beitrag zu geleistet. Wir haben aber auch gut vorgearbeitet. Es gab so Online-Formulare, die vorher auszufüllen waren. Die hatten wir denen geschickt. Die ganze Terminierung und so weiter. Du bist ja quasi wie immer nur erschienen eigentlich zum Termin so ein bisschen.
Ja.
Hast da dann quasi deine Aufenthaltserlaubnis erhalten.
Ja, nur noch nicht die Finale, dafür muss ich jetzt die biometrischen Daten abgeben.
Ja, aber da wird ja nicht mehr viel, also da gibt's ja jetzt keine großen Hindernisse mehr wahrscheinlich.
Nee, nur, dass ich den Termin verschieben muss, weil ich einen eigentlichen Termin einen Kinoauftritt in München habe. Aber
gut, da musst du ja sowieso aufpassen, wie du das jetzt alles so unter einen Hut kriegst. Das könnte schon noch
knifflig werden. Ja, ich werde jetzt erstmal die Termine, die ich praktisch vereinbart habe, arbeite ich ab und ansonsten neue Termine lasse ich erstmal nicht mehr auf Wochentage fallen.
Ja, ergibt sicherlich Sinn. Wir sind nach dem Termin beim Migrationsamt dann wieder losgedüst und haben uns auf die Suche gemacht nach. Nee, wir haben dann quasi noch. Du hast was gegessen. Und ich habe die Telefonkarte geholt.
Ja.
Ja. Du bist jetzt stolzer Inhaber eines Lidl Schweiz Prepaid-Tarifs. Bist also demnächst auch für die Schweizer Wochenendrebellen-Fans quasi über eine eigene Telefonnummer erreichbar. Ja, ist ja fantastisch.
Genau.
Ja. Wenn wir es noch hinkriegen, es zu aktivieren, weil da fehlt irgendwie immer noch die Mail von Lidl. Da irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ich sehe es schon kommen. Was hast du gegessen?
So einen veganen Wok.
War gut?
Ja. Viel vor allem, dann war ich satt.
Und Preis?
14 Franken.
14 Franken, ja. Weil da ist uns schon ein wenig auch der Atem gestockt. Die Essenspreise, gerade so beim auswärtigen Essen, die sind schon sportlich.
Ja.
Der erste Grieche, den wir angesteuert haben, da standen Gerichte zwischen 28 und 35 Schweizer Franken. Das war ein Straßenverkauf.
Ja.
Ja. Also so eigentlich so eine Bude in Deutschland, wenn du da so hingehen würdest, würde sagen, okay, da zahlst du jetzt vielleicht irgendwas so zwischen 4 und 8 Euro für irgendwas Gutes zu essen.
Ja,
stimmt. Ja. Warst du mit 30 Franken dabei. Da ist mir kurzzeitig ein bisschen der Appetit vergangen. Ich habe mir dann nur ein Brötchen geholt, ein trockenes. Und danach sind wir weitergestürzt. Wohin? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
Wir waren erstmal am Bahnhof und haben dort dann entschieden, dass wir in Zürich bleiben. Also nicht wieder zurückfahren direkt.
Ach so, genau. Die Entscheidung wollten wir auch noch treffen, ob ich gegebenenfalls tatsächlich den zweiten Tag frei mache. Sprich, mich die Mami dann nochmal einen vollen Tag ablöst oder ob ich zurückfahre. Und da hat sie gesagt, wir sollen da bleiben. Ja,
und genau danach war dann klar, wir brauchen jetzt Bettwäsche, weil wir in Zürich schlafen wollen.
Hm.
Das heißt, wir haben Bettwäsche besorgt.
Genau. Und das war sehr einfach, oder?
Nee, nicht so ganz.
Warum?
Also wir haben erst in den Geschäften rund um den Bahnhof, die Bahnhofsstraße heißt, das ist ja so die Haupteinkaufsstraße in Zürich. Und gilt tatsächlich, wie ich dann gelesen habe, als einer der teuersten der Welt. Und das hat man auch gemerkt, weil in den Läden war schon Bettwäsche. Also ich wusste nicht, wie viel Bettwäsche in der Regel kostet. Ich konnte das nicht einschätzen. Aber es waren schon zumeist so 300 bis 400 Franken
für
Bettwäsche. Und irgendwann sind wir dann einfach in die Straßenbahn eingestiegen und sind halt losgefahren, um halt ein bisschen weiter auswärts zu schauen. Und haben halt aus dem Fenster geguckt, was wir was entdecken. Und da haben wir auch was entdeckt, so einen Laden, so Bed and Bath draufsteht und so ein bisschen abgelegeneren Viertel. Und da haben wir dann auch was bekommen.
Genau. Dort haben wir das komplette Paket bestehend aus Spannbettlaken, Bettbezug, Kissenbezug mit fantastischer persönlicher Beratung zu Größen von Laken, Kissen und Bettdecken für, ich glaube, insgesamt 110 Franken bekommen.
100
Franken bekommen, genau. Während die 300 Franken, also das war ja keine Bettdecke und ein Kissen oder irgendwie sowas mit irgendeiner, was weiß ich, handgekämmten Zwergkaninchenwolle oder irgend sowas, sondern das war
vegan.
Das kommt noch dazu, ja. Das hättest du dann gar nicht genommen, wenn ich dann die 300 Franken investiert hätte, ne?
Nee, das war einfach nur, weil das irgendwelche Designer-Dinger waren.
Ja.
Das war echt unglaublich. Das war echt unglaublich. Und vor allen Dingen die 300 Franken, das war ja dann auch nur, das war ja nicht so ein komplettes Set, ne? Also das war ja nur die, wir hätten das Laken noch nicht mal dabei gehabt zu dem Preis.
Ja.
Irre. Irre. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, wie wir denn das Ganze hinkriegen hinsichtlich aus dem finanziellen Aspekt heraus, dass wir gesagt haben, du kannst nicht so richtig gut kochen. Und gleichzeitig ist eigentlich ein tägliches externes Essen völlig ausgeschlossen. Was ist denn jetzt so der grobe Plan, dass du mir nicht verhungerst da unten?
So richtig ausgereift ist ja noch nicht, aber
Mittag haben wir auch noch Zeit, ne?
Ja, naja, also mittags kann man in der Kantine essen, in der Uni. Und abends habe ich jetzt, ich bin dann einkaufen gegangen in diesen Migros, der praktisch 15 Minuten entfernt ist. Und hab da halt so Sachen besorgt, so Linsen und Edamame und Bohnen, halt so verschiedene vegane Sachen, aus denen man halt so Essen machen kann. Und Reis in so Konserven, die praktisch länger halten. Und ja, dann werde ich halt ab und zu mal einkaufen gehen. Ich muss ja eh immer an dieser S-Bahn-Station und dem Laden vorbei und da kann ich dann halt auch so Gemüse und so holen, was ich praktisch was nicht so lange sich hält, nicht in Konserven. Und dann, halt möglichst einfache Sachen in möglichst großen Portionen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann halt so, wie, keine Ahnung, so vegane Konserven.
Hm.
Also Suppen oder sowas.
Ja.
Das ist so der Plan aktuell. Und vielleicht wird es mit der Zeit dann einfacher, weil, keine Ahnung, man mit den anderen in der WG zusammenarbeitet oder weil Mami ab und zu runterkommen kann und größere Portionen macht oder keine Ahnung. Mal gucken.
Ja.
Improvisiert.
Genau, da stürzen wir uns jetzt erstmal rein und haben gesagt, okay, wenn es gar nicht anders geht, dann muss tatsächlich vielleicht die Mami oder ich nochmal runtergestürzt kommen und einfach mal einen 50-Liter-Pott Chili Sin Carne kochen und die ganze Gefriertruhe blockieren. Wird deine Mitbewohner sicherlich sehr happy machen, wenn du dann die gesamte Gefriertruhe auch noch in Anspruch nimmst. Ja. Aber wir werden eine Lösung finden, dass du nicht verhungerst. Aber es ist halt schon von diesem gesamten Kostenblock, ich meine, man hat da einmal das Thema Studiengebühren, dann hat man das Thema Wohnen, aber du hast natürlich auch das Thema Essen, Versicherung. Mhm. Also es kommt ein üppiges Päckchen dazu und es ist jetzt nicht so, dass du zu faul bist für einen Nebenjob, sondern...
Es hat verschiedene Gründe. Also erstmal, selbst unabhängig von meiner persönlichen Situation, ist es so, dass die ETH explizit vor allem Erstsemestrigen davon abrät, einen Nebenjob oder irgendeine Form von Nebentätigkeit zu machen, weil sie eben sagen, damit man eine Chance hat, das Studium überhaupt zu bestehen, die Basisprüfung nach einem Jahr zu bestehen, muss man eigentlich ja mit 50, 60 Stunden oder auch mehr in der Woche rechnen. Mit viel, viel Selbststudium nach den Vorlesungen noch. Und ich habe häufiger gehört, sie hätten noch niemanden kennengelernt, der das so vereinbaren konnte mit einem Nebenjob oder einer Nebentätigkeit. Sprich, selbst so, wenn man praktisch nur das Studium hat, ist es anscheinend schon schwierig bis unmöglich, das zu bestehen erfolgreich. Und ich habe ja nebenbei noch Tätigkeiten für Wochenendrebellen, Termine wahrnehmen, Medientermine oder Öffentlichkeitsauftritte, den Podcast hier machen, zu versuchen, unsere Community ein bisschen mitzunehmen in das, was ich dort mache, und letztlich auch mit dem Ziel, ja, Spenden für die Nevin-Spotted-Stiftung zu generieren, also für Welfare. Und in Anbetracht der aktuellen Weltlage ist es sicherlich keine Option zu sagen, wir pausieren jetzt mal für 3 Jahre unser Engagement. Das wäre, glaube ich, das absolut falsche Zeichen. Und unter diesen beiden Gesichtspunkten ist es völlig unrealistisch, nebenbei noch einen Job zu machen. Ich würde das prinzipiell tun, ja. Also ich würde alles für meinen Plan machen, damit er gelingt. Aber das ist nicht realistisch.
Genau. Sodass wir den Plan dann auch ein wenig umschmieden, beziehungsweise eigentlich immer noch kontinuierlich am Umschmieden sind, er aber auch dann gleichzeitig irgendwie auch wieder, ich will nicht sagen torpediert wird, aber sich gewisse Hürden auftun, die man dann mal eben erst auch wieder beseitigen muss. Wir sind dann losgestürzt, mit Bettdecke und Klamotten bewaffnet und sind dann zurück Richtung Wohnung gefahren und haben dann dort den Abend in der Wohnung verbracht mit ein bisschen Zimmer einrichten. Wir haben noch ein paar andere Kleinigkeiten kaufen müssen, Steckdosen, Adapter und haben dann dein Zimmer ein wenig hergerichtet, bevor wir dann dort dann auch ziemlich im Arsch, glaube ich, irgendwann mal, ne? So vom Müdigkeitsfaktor, dann auch gesagt haben, jetzt legen wir uns ab, weil du ganz gerne am nächsten Morgen sehr, sehr früh aufstehen wolltest. Mhm. Warum?
Ich wollte nochmal zum ersten Mal eigentlich zur ETH auf den Campus Höngerberg, wo der Großteil des Physikstudiums stattfindet. Und ideal war den Sonnenaufgang sehen und mir vielleicht schon mal angucken, wo ich am Montag hin muss. Und deswegen, Sonnenaufgang in Zürich war um 6.53 Uhr. Das heißt, wir haben um 6.18 Uhr den Bus von vor der Haustür genommen. Mhm.
Damit wir den Sonnenaufgang am Höngerberg legen. Und dann hast du ein Instagram-Reel gemacht.
Ja.
Das kann man sich tatsächlich auch anschauen. Und ich musste vorhin feststellen, mit welcher puren Begeisterung ich da im Hintergrund stehe. Weil ich echt heute Morgen ich hatte noch keinen Kaffee. Ich war ziemlich im Arsch von der Nacht, weil es sehr, sehr warm war und gleichzeitig dann auch irgendwie wieder kalt und es war einfach ungewohnt. Es war nicht so, es fühlte sich nicht wie Hotelreise an irgendwie.
Ja.
Ich hatte, glaube ich, irgendwie den ganzen Tag auch noch in den Knochen und dann morgens diese Hektik und keinen Kaffee und.
Gönnt euch das, Wochenendrebellen, Instagram-Kanal.
Ja. Man kann wirklich sehen, wie hoch motiviert ich dort an der Uni stehe, an der ETH Höngerberg stehe. Ja. Das haben wir uns dann heute Morgen gegeben, bevor wir uns dann wieder auf den auf den dann doch etwas beschwerlicheren Rückweg gemacht haben. A, weil es dann doch zugtechnisch ein paar Stunden sind und B, weil es natürlich heute den ganzen Tag über dieses ganze Zugchaos und Gedöns noch gab, aus dem wir dann eigentlich aber auch noch relativ glimpflich davon gekommen sind.
Wir sind gerade angekommen,
als das Chaos sich, glaube ich, so richtig seinen Weg bahnte. Ja, und jetzt ist quasi heute Abend der letzte Podcast-Zeitpunkt erstmal, weil du dann morgen am morgigen Sonntag dich wieder auf die Piste schwingst und Richtung Zürich fährst.
Ja.
Und mit welchen Gedanken im Kopf?
Also schon mit Nervosität. Es geht ja dieser Vorkurs los. Ich bin sehr gespannt, wieso die Abläufe an der Uni sind. Finde ich alles? Komme ich klar mit den Strukturen und Systemregeln dort? Komme ich klar mit der Regelung des Alltags? Komme ich klar mit meinen MitbewohnerInnen, die ich ja nächste Woche kennenlerne? Und mit den KommilitonInnen? Ja, und dann wird sicherlich auch wahrscheinlich, gehe ich zumindest davon aus, auch ja der Zeitpunkt kommen recht bald, wo ich dann gucken muss, dass ich auch mit dem Stoff mitkomme. Ich denke, das wird zum ersten Mal auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, dass ich tatsächlich auch nach der Uni viel lernen muss. Ich kann noch gar nicht einschätzen, wie stehe ich da? Wird es darum gehen zu bestehen? Wird es darum gehen, sehr gute Noten zu schreiben? Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Werde ich dann sicherlich recht schnell merken. Deswegen, ich bin ziemlich nervös. Und ich weiß auch immer noch nicht, wie es mit Essen machen sollen. Das ist auch so ein Ding. Aber ich freue mich auch wieder drauf. Also dieser eine Tag in Zürich war sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr wohl gefühlt prinzipiell. Ich kann mir auch schon vorstellen, mich dort zu Hause zu fühlen, auch wenn es eigentlich nicht mein Zuhause ist, es ist meine Arbeit.
Aber soll ich dir was sagen? Ich habe das gestern Mami erzählt und der geht's ja jetzt gerade aktuell auch nicht so richtig gut. Der Satz, der hat mir so gut getan, als wir in Zürich da draußen am Bus vor der Wohnung saßen und du gesagt hast, du könntest dir vorstellen, das wird nicht mein Zuhause sein, aber du kannst dir vorstellen, dass es sich so anfühlen wird. So. Und das hat mich so happy gemacht und so glücklich nach all dem Wust der letzten Wochen, nach all den Sorgen, nach all den, nach all der Hektik und nach all dem, was so sonst so drumherum passiert ist, was uns nicht alles mit guter Laune versorgt, sage ich mal vorsichtig, hat das richtig gut getan. Und als ich dann die Mami anrufe und der ging es gerade richtig beschissen, die stand auch bis zum Hals in der Scheiße, habe ich ihr das erzählt und da war sie auch völlig geflasht insgesamt, weil sie vielleicht dann auch erstmals wieder das Gefühl hatte, dass sich die ganze Scheiße auch irgendwie lohnt, so ein bisschen.
Ja.
Denn, das kann man ja so ganz offen sagen, wir gehen als Family jetzt schon so ein bisschen all in, auch wenn das sicherlich weit, weit weg von einem Pokerspiel ist insgesamt. Aber das ist etwas, was wir jetzt nicht mal so eben von den riesigen Filmtantiemen finanziell stemmen können, denn dieses Studium wird schon üppig.
Ja.
Wir werden das definitiv irgendwie hinkriegen, da bin ich 100% von überzeugt, aber da werden wir uns schon ganz schön strecken müssen, beziehungsweise werden auch Veränderungen vornehmen müssen.
Ja.
Aber dazu vielleicht dann lieber in einer anderen Folge ein wenig mehr. Das heißt, du musst jetzt heute noch Koffer packen oder machst das morgen oder?
Ich werde heute mal anfangen, aber ich muss morgen ja auch nicht so früh fahren, das heißt... Ich werde wahrscheinlich nicht alles heute machen.
Und dann geht quasi die eigentlich Semesterbeginn ist übernächste Woche erst.
Ja.
Das heißt, jetzt ist quasi nochmal so ein Pre-Study-Kurs. Und was hat's mit dem auf sich? Was passiert dort?
Also es gibt Montag bis Mittwoch ist der Vorkurs Mathematik und Donnerstag, Freitag ist der Vorkurs Mechanik. Prinzipiell geht es eigentlich nur darum, dass dort praktisch die Inhalte der Matura, also praktisch der schweizerischen Hochschulreife, wiederholt werden. Das heißt, es geht noch nicht los mit den neuen Inhalten des Studiums, aber es geht los mit den neuen Methoden des Studiums. Das heißt, man lernt, wie läuft eine Vorlesung ab, wie läuft ein Tutorium ab, wie laufen die Übungsaufgaben ab, die man abgeben muss, wie sind da praktisch so die Abläufe und man wiederholt halt nochmal den Stoff der Matura. Mir ist auch aufgefallen tatsächlich, dass es einige Inhalte der Matura gibt, die im Abitur nicht drankommen. Das heißt, eventuell werde ich auch nochmal ein bisschen was wiederholen oder beziehungsweise nachholen müssen, was ich noch gar nicht hatte so in der Form. Weiß ich nicht, mal gucken. Aber vor allem will ich auch mal so einen Eindruck bekommen, wie stehe ich dort? Muss ich mich anstrengen? Muss ich viel nachholen? Oder kann ich es erstmal ein bisschen entspannt angehen lassen? Aber am wichtigsten wird sicherlich dort in der Woche die Abläufe zu lernen. Mhm. Und da bin ich gespannt.
Denn es wird erstmal zumindest so sein, dass du wirklich, ich meine, du warst schon mal 2 Wochen in Darmstadt auf einem zu einem Praktikum, du warst in der Schweiz im am CERN zu einem Praktikum, aber das waren alles immer bisschen andere Rahmenbedingungen, muss man sagen. Ne? Also du musst schon da jetzt ein gutes Stückchen mehr auch drumherum um für deine Alltagsorganisation leisten. Und das ist dementsprechend etwas, was dir berechtigte Sorgen macht. Einfach so kann man das zusammenfassen, glaube ich. Ja. Und glaubst du, dass du dort wieder sehr viel Motivation ist vielleicht das falsche Wort, sehr viel effizient aus deinen Abwägungsstrategien ziehen kannst, dass du sagst, ich muss mir aber jetzt was zu essen kochen, weil sonst klappe ich bald zusammen und deswegen, und dann funktioniert das auch irgendwie, oder was ist der strategische Ansatz des Ganzen?
Der strategische Ansatz des Ganzen ist, sich möglichst oft dran zu erinnern, wofür das Ganze und dass der Plan das erfordert. Und ich meine, als wir heute Morgen dort auf dem ETH-Gebäude waren und dort war eine riesige Baustelle. Ich habe jetzt aufgrund des neuen Rechnergebäude, also da sollen Großrechneranlagen hin für wissenschaftliche Projekte. Davor war ein großes Bauschild, drauf stand für die Zukunft der Physik. Und das ist schon ein motivierendes Umfeld sicherlich, wenn man weiß, wofür. Und wenn man ein Warum hat, dann geht das alles irgendwie schon deutlich leichter. Beziehungsweise nur deshalb bin ich überhaupt bereit, mich darauf einzulassen. Das ist eigentlich nichts, was ich jemals so wollte. Aber es gibt eh nicht so wirklich eine Alternative. Also es muss halt so klappen eigentlich. Deswegen wird es auch klappen.
Das heißt, der Plan ist jetzt 3 Jahre Bachelor Physik an der ETH?
Im Idealfall 3 Jahre, ja.
Dann 2 Jahre Master auch an der ETH?
Das kommt darauf an, welche Masterprogramme es dann gibt. Es gibt den konsekutiven Master, also das ist einfach dann weiter Physik, für den qualifiziert man sich automatisch, wenn man den Bachelor bestanden hat. Und es gibt spezialisierte Master, die häufig sehr viele kleinere Studiengruppen sind, die dann von praktisch internationalen ExpertInnen auf diesem Gebiet geleitet werden. Und es ist zum Beispiel Hochenergiephysik, das wird von einem initiiert, soweit ich weiß, von jemandem, der am CERN tatsächlich war. Und Hochenergiephysik zum Beispiel ist ein Teil, also den macht die ETH zusammen mit der École Polytechnique in Paris. Das heißt, es wäre 1 Jahr Zürich, 1 Jahr Paris.
Oh, das wäre ja gut, dann kommen wir aus der teuren Stadt
zu. genau. für so einen Master bräuchte man extrem gute Bachelor-Noten, um sich dafür zu qualifizieren. Ein anderer Master...
Also kann ich noch hoffen, dass du es verkackst.
Nee, glaube ich nicht. Ein anderer Master, der jetzt an der ETH beginnt, soweit ich weiß, dieses Semester, ist vom ehemaligen NASA-Wissenschaftsdirektor, der praktisch einen Master zu Weltraumwissenschaften an der ETH anfängt. Also man muss mal gucken, gibt es in 3 Jahren immer noch, so wie es aktuell ist, die teilweise weltweit besten Masterprogramme auf dem Gebiet an der ETH, dann bleibe ich an der ETH. Und wenn der Plan erfordern würde, woanders hinzugehen, dann müsste ich das versuchen. Aber jetzt sind es erstmal mindestens 3 Jahre in Zürich.
Und wenn du jetzt so abwägst und einmal so dieses Paket nimmst, so diese ganzen Alltagsprobleme, ich muss kochen, ich muss waschen, ich muss da hin und zurück und ich habe den Schlüssel und den darf ich nicht verlieren und ich muss gucken, habe ich den Herd ausgemacht. Und auf der anderen Seite ist diese riesige Masse an Stoff, die da auf dich zukommt. Vor welchem Paket hast du mehr Respekt? Oder Respekt aktuell, ist das falsche Wort. Vielleicht ist es sogar Angst das Bessere.
So aktuell habe ich mehr Angst tatsächlich vor dem Organisatorischen. Aber auch, weil ich den Stoff noch nicht kenne. Ich kann mir durchaus vorstellen,
also es könnte sein, dass ich Montag deine Meinung ändere.
Möglich.
Ja, okay.
Ich weiß halt auch, dass es, ich weiß nicht, ob man darüber so zu viel nachdenken sollte, wahrscheinlich nicht, aber es geht ja diesmal wirklich um was. Diese Noten, ich meine, ich habe auch mal eine 4- oder so geschrieben. Das war mir jetzt nicht egal, aber es hat mich jetzt auch nicht, war jetzt kein Weltuntergang, ist halt eine Note so. Ich weiß, die gefährdet meinen Plan nicht so. Aber wenn ich die Basisprüfung nicht bestehe, zum ersten Mal, dann heißt das erstmal, dass ich ein Jahr länger in Zürich bleiben muss, was für uns sicherlich ein Problem wäre. Wenn ich sie zum zweiten Mal nicht bestehe, heißt das, ich muss die ETH verlassen. Das heißt, das wäre eine ernsthafte Gefahr für meinen Plan. Das heißt, es ist was macht was ganz anderes mit den Nerven sicherlich und es ist mir dann plötzlich auch extrem, extrem wichtig. Es sind nicht Noten an sich, die habe ich nie so wirklich respektiert eigentlich, aber was mit den Noten einhergeht, das ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes weltbewegend.
Ja. Ich glaube, ich kann deine Gefühlswelt nachvollziehen, auch wenn ich nie vor dieser in dieser Situation stand. Kann ich aber mir so ein bisschen ausmalen, was in deinem Kopf vorgeht und dass das ja sicherlich auch psychisch und mental sehr fordernd ist alles insgesamt.
Ich habe einiges gelesen davon, dass
auch wenn vielleicht der ein oder andere, wenn man das Ganze die letzten Wochen so als Serie im Fernsehen gesehen hätte, gesagt hätte, du hast hier ein bisschen auch manchmal einen schlanken Fuß gemacht, was das Organisatorische angeht.
Das würde man von außen betrachtet vielleicht sagen, wenn man dann sich anguckt, was ich stattdessen gemacht habe, würde man es auch wieder zurücknehmen.
Das kann sein. Aber lassen wir das so stehen. Es ist ja alles gut gegangen jetzt, du hast ein Dach über dem Kopf. Ist nur noch schnell das Thema Finanzierung erledigen und schon haben wir das Problem gelöst und dann du noch ein bisschen den Stoff und zack und dann gehen 5 Jahre rum und dann schauen wir weiter.
Ja,
und das ist schon wieder fast eine Stunde rum, Jay-Z. Und jetzt haben wir quasi einen Wochenrückblick gemacht, wo wir chronologisch beim frischsten Termin oder bei den frischsten Erlebnissen stehen geblieben oder angefangen haben. Dadurch haben wir jetzt eine kleine Lücke, denn wir waren auch bei der Welfare Nevin Subotic Stiftung in der vergangenen Woche und haben noch viele andere Dinge erlebt. Aber ich würde sagen, wir lassen es heute mal beim Thema Zürich und du erzählst vielleicht einfach nochmal so ein bisschen was über die ETH allgemein. Gibt's da noch irgendwie so ein, zwei spannende Sachen und dann trinken wir noch einen Schluck Malzbier am Schluss und dann soll es für heute auch genug gewesen sein, würde ich sagen. Ich bin nämlich hundemüde und muss unbedingt ins Bett.
Ich auch. Damit man vielleicht auch verstehen kann, warum ich die Entscheidung so getroffen habe. Prinzipiell ETH steht für Eidgenössische Technische Hochschule und wurde gegründet 1855 als eidgenössische polytechnische Schule, also polytechnisch im Sinne von die verschiedenen technisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen. Geschichte geht noch weiter zurück, eigentlich bis ins 17. Jahrhundert, wo die großen Schweizer Aufklärer eigentlich geträumt haben von einer Art nationalen, gesamtschweizerischen Bildungsstätte, wo praktisch dem schweizerischen Volk oder zumindest einem kleinen Teil einer Elite eine höhere Bildung vermittelt wird. Und damit wollte man sozusagen der Bevölkerung die Grundlage geben, um die künftige Infrastruktur dieses Staates zu schaffen, der ja gerade erst im Entstehen war. Und die ETH wurde eben diese Bundesuniversität, die praktisch dem Schweizer, der Eidgenossenschaft, also dem Schweizer Bund praktisch gehören sollte, durfte nur technische Fächer unterrichten, keine gesellschaftswissenschaftlichen oder politischen, weil die ländlichen, konservativen, katholischen Kantone darauf bestanden haben, damit sozusagen die intellektuellen Kompetenzen und die, praktisch gesellschaftliche Diskurs nicht von den städtischen protestantischen Kantonen übernommen werden konnte. Deswegen darf die ETH bis heute nur technische Fächer unterrichten und gehört praktisch zum ETH-Bereich. Also es gibt sozusagen in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein ETH-Gesetz, wo praktisch die ETH Zürich, die EPFL in Lausanne und noch einige andere Institutionen untergeordnet sind. Und jetzt eben in jüngerer Vergangenheit haben sie diesen zweiten Campus Höngerberg gebaut, neben dem Hauptgebäude praktisch in der Innenstadt. Und dort soll eine Science City entstehen, wo auch die Idee der 2000 Watt Gesellschaft entstanden ist. Also die Idee der 2000 Watt Gesellschaft, dass sozusagen jeder Mensch mit einer elektrischen Leistung von 2000 Watt leben kann. Die Idee ist an der ETH entstanden und die wurde von vielen Kommunen mittlerweile ja weltweit übernommen. Das Vorbild des Ganzen war tatsächlich die École Polytechnique in Paris, die praktisch den Studiengang zusammen mit der ETH macht, Hochenergiephysik. Also die ETH wurde nach Vorbild praktisch der École Polytechnique gegründet, also in einer humanistischen Tradition, noch geprägt von der Französischen Revolution. Und daraus folgt, dass praktisch ein bestimmtes Verständnis von Bildung. Es war weniger, wir bilden praktisch Menschen mit dem technischen Fähigkeiten aus, die sie brauchen, um die und die Arbeit zu erledigen, sondern damit geht eine sehr grundlegende Form von Bildung einher, sprich sehr viel theoretisches Grundlagenwissen, weniger praxisrelevante Spezialisierung. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch direkt, weil das ideal ist für eine Karriere in der Forschung. Also man es wäre sicherlich, wenn man praktisch als Physiker in die Industrie gehen möchte oder in die Produktentwicklung, dann wäre das sicherlich vielleicht weniger von Vorteil. In der Forschung ist diese sehr mathematisch theorielastige Ausbildung, die es an der ETH gibt, für die sie auch bekannt ist, sicherlich von Vorteil, auch wenn sie natürlich extrem unangenehm sein mag. Genau, das zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass es nur ein Studienfach gibt, keine Nebenfächer, und dass es ein Vollzeitstudium ist. Also ein Kreditpunkt sind 30 Arbeitsstunden und man rechnet mit mindestens 180 Kreditpunkten, die man für den Bachelor braucht. Die auch eine Besonderheit ist, dass es dort das sogenannte Basisjahr gibt, sprich man hat ein Einführungsjahr, das eigentlich fast nur aus Mathe besteht. Und am Ende dieses Einführungsjahr schreibt man eine Prüfung, die Basisprüfung. Und diese Prüfung muss man bestehen, um überhaupt an der ETH bleiben zu dürfen. Und man darf sie nur einmal wiederholen. Sprich, ich habe jetzt 2 Jahre und 2 Versuche Zeit, die Basisprüfung zu bestehen. Sonst muss man wieder gehen.
Gut, aber die schafft ja wahrscheinlich jeder, oder?
Die hat in vielen Fächern eine Durchfallquote von bis zu 60%. Und ein Großteil, also auch ein großer Teil, tritt gar nicht erst zur Basisprüfung an.
Alter, die wissen schon, dass sie...
Ja, oder ja. sie brechen in den ersten Wochen oder Monaten ab. Ja. Und auch die Basisprüfung kostet eine Gebühr. Also, ja. Insgesamt ist der Anteil derjenigen, die dann einen Bachelor-Abschluss kriegen, sicherlich deutlich niedriger als 50%. Genau, wie gesagt, also 58% des Basisjahres im Physikstudiengang ist praktisch Mathe. Aber wenn man die Basisprüfung bestanden hat, und die Basisprüfung ist praktisch gedacht, um zu selektieren, ja, man sagt die ETH oder man vergleicht das Bildungsniveau der ETH oft mit den großen amerikanischen Universitäten. Die amerikanischen Universitäten haben einen sehr, 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 sehr selektiven Auswahlprozess, wo nur sehr wenige reinkommen. An der ETH können prinzipiell alle mit schweizerischer Maturität rein, und aus dem Ausland muss man entweder halt eine Aufnahmeprüfung bestehen oder man braucht einen ausreichenden Abiturschnitt. Aber insgesamt ist die Zulassung dann doch etwas lockerer. Dafür ist die Selektion in dieser Basisprüfung. Und dort fallen eben viele durch. Aber wenn man besteht, bekommt man einen Hoodie, wo drauf steht Basisprüfung bestanden in dem und dem Jahr.
Kostet ein Hoodie.
Ja.
Na, das ist ja... Ja, mich ja beruhigt.
Und eigentlich
finde ich. Ich habe schon gedacht, das lohnt sich dann alles gar nicht, der ganze Aufwand. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du einen Hoodie kriegst,
ja, dann mit dem ETH-Logo und die Basisprüfung bestanden, im Idealfall 2025.
Ja, aber dann lass uns doch so Hoodies im Wochenendrebellenshop verkaufen. Das ist viel einfacher.
Das ist Betrug.
Wieso, wenn da drauf steht, Basisprüfung bestanden?
Ja, man muss die
auch. Biete ich mit jeder Jahreszahl an, in jeder Farbe.
Die muss, es hat auch nur den Wert, wenn man weiß, was man dafür getan hat.
Na, ach, Quatsch, scheiß drauf.
Nee.
Ich kaufe mir jetzt auch
einen. Du kaufst dir den nicht.
Doch, ich kaufe mir einen und mach dann im nächsten Instagram-Reel stehe ich dann ganz völlig gelangweilt mit so einem Hoodie hinten im Hintergrund. Basisprüfung bestanden 1958 oder
so. Und also, wie gesagt, diese Basisprüfung wird häufig kritisiert. Vielleicht werde ich sie auch noch kritisieren, mal gucken. Aber ganz prinzipiell finde ich den Gedanken an sich erstmal ganz löblich, zu sagen, man gibt erstmal prinzipiell mehr Leuten die Chance, sich an der Uni zu beweisen, statt sie von Anfang an durch irgendwelche Auswahlkriterien auszuschließen, wo auch viel Glück dazu gehört, sondern man gibt letztlich den Menschen die Chance, diese Prüfung zu bestehen und dann auch bleiben zu dürfen. Also sich an der Uni durch Leistungen zu bewähren, ist, finde ich, gar kein so schlechter Gedanke, auch wenn es sicherlich einen großen psychischen Stress erzeugt. Am Ende dieses Studiums will man dann praktisch, wenn das erste Jahr bestanden ist, dann wird es physikalischer, dann hat man ein bisschen mehr Spielraum, und dann gibt es eben theoretische und experimentelle Fächer in der modernen Physik, und am Ende ja eine Semesterarbeit oder ein forschungsnahes Praktikum, wo man das Ganze dann praktisch abschließt. Und wie gesagt, das Ganze ist praktisch, also gehört ja Schweizerischen Eidgenossenschaft, das heißt, das Schulgeld heißt das, also die Studiengebühren sind höher als in den meisten deutschen Unis, aber deutlich, deutlich niedriger als an den amerikanischen oder britischen Unis, also 730 Franken pro Semester. Das heißt, sehr, 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 sehr stark von den Schweizer Steuerzahlenden subventioniert, was ich ganz lustig finde, weil wir schreiben ja so viele Leute, du liegst allen nur auf der Tasche, geh arbeiten. Jetzt lege ich offiziell den Menschen in der Schweiz heftig auf der Tasche, weil sie mein Studium subventionieren, aber ich werde es sicherlich großzügig zurückzahlen durch meine Arbeit dann. Und was ich auch besonders cool finde dort, ist, dass die Lehrpläne sehr häufig angepasst werden, und dass das Studium eben ja sehr strukturiert ist, und dadurch, je nach den aktuellen Herausforderungen der Menschheit, werden auch die Inhalte angepasst, was ich sehr zeitgemäß finde. Und absolut überzeugt haben mich eben die Arbeitsgruppen, die es dort gibt. Also die Arbeitsgruppen, die dort arbeiten, sind wirklich ja international vernetzt und beschäftigen sich so mit den spannendsten offenen Feldern, die es in der modernen Physik so gibt. So ein paar Sachen aufgeschrieben. neben Hochenergiephysik, zum Beispiel Astroteilchen und Neutrinophysik, Teilchenphysik mit B-Quarks, Kosmologie.
Ja. Wobei gerade rund um die B-Quarks, da ist ja momentan wahnsinnig viel Bewegung drin. Also da fällt es auch mir schwer, Bewegung auf dem Laufenden zu bleiben.
Ja. Ja. Habe ich ja den Detektor am CERN gesehen, der praktisch für B-Physik gebaut wurde.
Und ja.
Nicht sehr cool. Quantenfeldtheorie und Strings. Auch wenn die Strings in letzter Zeit ja schon wieder ein bisschen outdated ja, sind.
Out. Ja, also Strings sind out.
Ja, eigentlich. Absolut.
Ja, ich denke, ich würde mehr auf die B-Physik setzen. Ja.
So, dann theoretische Teilchenphysik, Quanteninformationstheorie, Positron- und Positroniumphysik, also ja, sehr spannende Themen. Und absolut, wie gesagt, der Direktor, Günther De Satori, war beteiligt an der Entdeckung des Higgs-Bosons am CERN. Mhm. Und wie gesagt, der ehemalige NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen ist jetzt als Professor wieder am CERN.
Ja, der macht Protonium und B-Physik, glaube ich, ne?
Was, der war an der Beteiligung, an der, warte, ich meine jetzt Thomas aktuell, Zurbuchen.
Nee, ja,
er macht Weltraumwissenschaft, der war ja NASA-Chef.
Habe ich ja, meinte ich ja.
Er war ja ein NASA-Wissenschaftsdirektor. Ja. Und die, praktisch Qualität der Uni sieht man ja auch, kann man auch ein bisschen abschätzen, sicherlich anhand der bekannten Alumni, die praktisch mal dort waren. Und da sind wirklich sehr viele, also der bekannteste ist sicherlich Albert Einstein, der ja in der ETH war,
ja,
aber auch Wolfgang Pauli, Entdecker des Pauli-Prinzips und ja, des Neutrinos, also nicht entdeckt, aber
Pauli-Prinzip, welches ja bekanntermaßen gar nicht so viel mit dem FC St. Pauli ja, zu tun hat.
Der, ne? Ein oder andere mag die Wochenendrebellen-Szene kennen, indem ich das ja, Pauli-Prinzip erläutere. Oder John von Neumann, praktisch gilt als der Vater der Informatik.
Ja.
Wilhelm Konrad Röntgen, Entdecker der Röntgenstrahlen.
Ich wollte gerade sagen, der hat doch bestimmt was mit den Röntgenstrahlen zu tun. Ja, ich kenne mich da aus.
Oder wer ganz, ganz aufmerksam in der Folge über Bertelmanns Socken zugehört hat, Otto Stern. Es gab einen Stern-Gerlach-Versuch, einen Stern-Gerlach-Magnet, über den ich gesprochen habe, wo es um den Nachweis des magnetischen Moments Protons ging. Und dieser Stern-Gerlach-Versuch ist benannt unter anderem nach diesem Otto Stern. Nach dem
Otto Stern, ja.
Oder gar nicht so bekannt, aber sehr, sehr wichtig, Fritz Haber. Der ja, Entwickler, Fritz
Haber nicht, natürlich.
Entwickler des Haber-Bosch-Verfahrens. Und mit dem Haber-Bosch-Verfahren konnte sowohl eine sehr, sehr interessante Figur in der Geschichte, weil er auf der einen Seite, man sagt, einige sagen, er ist derjenige, der Millionen getötet und Milliarden gerettet hat. Denn mit dem Haber-Bosch-Verfahren wurde es auf der einen Seite ermöglicht, Chemiewaffen im Ersten Weltkrieg zu erzeugen. Okay. Auf der anderen Seite hat er die Herstellung von Stickstoffdünger ermöglicht, der ganz entscheidend für die Ernährung der Weltbevölkerung ist. Mhm. Also eine sehr, sehr historische Figur, die gar nicht mal so viele Leute kennen. Oder zum Beispiel auch Felix Bloch, ehemaliger CERN-Generaldirektor, war ebenfalls an der ETH und Pionier der Kernspin-Resonanz,
ja,
die man ja aus Krankenhäusern kennt zum Beispiel. Und also sehr, sehr viele Menschen, die die Welt durch die Wissenschaft verändert haben, waren an der ETH.
Okay, und hast du der Dame vom CERN jetzt gesagt schon, dass du ihr Nachfolger wirst oder wie seid ihr verblieben?
Also ihre Amtszeit wird sich sicherlich dem Ende zuneigen, bevor ich dort bin. Aber okay, ich habe ihr gesagt, dass ich als Physiker ins CERN kommen werde. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich, weil ich mir auch ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich gerne Generaldirektor wäre.
Och, ich fände das cool.
Ich fände das an sich auch cool, wenn man, also Fabiola Giannotti, die aktuelle Generaldirektorin, hat zum Beispiel gesprochen auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Hm. Das ist grundsätzlich schon ein Ort, an dem ich mir vorstellen könnte, für den Stellenwert von Wissenschaft auf der Welt einzustehen.
Ja, könnte ich mir auch.
Ich glaube, das wäre eine Position, die mir sehr stehen würde. Aber die steht sicherlich am Ende der Karriere und nicht am Anfang.
Und wenn ich da mein Wissen über B-Quanten und sowas teilen würde, glaubst du, das würde auch für Eindruck sorgen?
Sehr lustig, auf jeden Fall.
Arschloch. Gut.
Und eine Sache noch.
Entschuldigung, ja.
Eigentlich zwei Sachen noch. Und zwar zum einen die Polybahn. Ein weiteres großer Pluspunkt. Mhm. Eine Seilbahn, die vom Stadtzentrum hoch zur ETH. Ja,
die haben wir noch gesehen, aber die war leider wegen Wartungsarbeiten geschlossen.
Ja. Einsteins Spind, den gibt es dort noch. Den kann man sich anschauen.
Einsteins Spind,
ja,
steht da noch.
Ja.
Wurde der zwischendurch mal sauber gemacht oder so?
Sicherlich, oder? Ja. Der okay, ist so ein bisschen eingerichtet. Und was praktisch die für mich aktuell weniger relevant, aber die ETH hat ja nicht nur Lehre, sondern auch Forschung. Und bei der Forschung sind da jetzt in den letzten Wochen, ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, die dort in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht haben, die an der ETH praktisch ihren Ursprung genommen haben. Nämlich wird aktuell dort ein Gel entwickelt, das man auftragen kann, durch das man bei Alkoholkonsum nicht betrunken wird und keinen Kater bekommt.
Was soll das denn für einen Sinn ergeben?
Naja, wenn man praktisch für den Geschmack trinkt, so.
Was?
dann wird man nicht betrunken. Und es ist aber nicht nur so, dass man das...
Die sollten lieber einen Gel nehmen, wovon man betrunken wird, ohne Alkohol zu trinken. Das wäre viel, vielversprechender. Ich glaube, ihr solltet euch mal schon ein bisschen auf die sinnvollen Sachen
konzentrieren. Es ist schon insofern sinnvoll, dass es ja dafür sorgt, dass der Alkohol abgebaut wird, bevor er in der Leber in Giftstoffe zerlegt wird. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man nicht betrunken wird, in dem Sinne, dass man benebelt ist, sondern auch die ganzen negativen Wirkungen des Alkoholkonsums auf den Körper fallen weg.
Okay, das ist sicherlich das ist ein Argument.
Oder ein Anzug mit künstlichen Muskeln, der praktisch Virtual Reality fühlbar machen soll. Oder ein Hydrogel-Implantat zur Vorbeugung von Endometriose, einer sehr weit verbreiteten Krankheit, für die es aktuell noch kaum gute Lösungen gibt. Oder das Startup Climeworks, das CO2-Filtertechnologie entwickelt hat, die bisher größte Anlage der Welt auf diesem Gebiet. Also sehr, sehr Projekte an der ETH, die sicherlich das Potenzial haben, die Menschheit voranzubringen. Und daran würde ich mich beteiligen.
Das klingt sehr gut. Und ich beteilige mich an der Finanzierung und gehe jetzt schlafen, weil ich morgen sehr, sehr früh arbeiten muss.
Gut so.
Ja. Das ist gut so, ne?
Ja.
Das denke ich mir. Und alle anderen dürfen sich darauf freuen, dass du demnächst dann wahrscheinlich über Instagram auch ein wenig berichten wirst aus Zürich.
Ja, wir müssen mal gucken, ob wir die Podcast-Folgen praktisch jetzt immer am Wochenende aufnehmen, wenn ich hier bin, oder ob wir auch mal remote sprechen.
Mhm. Ja, können wir mal ein bisschen rumprobieren.
Ja.
Und ein FAQ wolltest du auch noch machen, genau. Eventuell, oder ein Instagram Live oder so. Ja. Gucken wir mal. Ja, es bleibt spannend. Wer mitbekommen will, wie es Jason in Zürich ergeht, der darf ihm auf Instagram unter Wochenendrebellen folgen. Und vielleicht stehe ich demnächst auch mal wieder gelangweilt und genervt im Hintergrund.